Es war Anfang 1943. Die Nachrichten aus dem Krieg sind ermutigend, aber die aus dem Ghetto sehr entmutigend. Die Vorbereitungen zum Widerstand im Ghetto waren voll im Gange. Außerhalb des Ghettos tobte eine wilde Jagd auf sich versteckende Juden. Immer wieder hört man schießen. Jeder Schuss wird als gegen einen Juden verstanden. So war es auch. Unsere Chevra wartet jetzt auf meine Reise und Rückkehr. Danach wird etwas geschehen müssen. Die Aussichten, Türkei Traumziel oder in das Ghetto von Warschau zum Aufstand. Alles andere scheint immer aussichtsloser zu werden. Pause. Der Tag X meiner Fahrt in das Ghetto von Minsk ist gekommen. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Ich fahre mit einem Polen als Begleiter, der Bruder unserer polnischen Fotografin. Er ist eingeweiht, wird selbstverständlich gut bezahlt, was mitentscheidend für sein Mitmachen ist. Duo wusste offiziell nichts über meine bevorstehende Reise. Weder Duo noch seine Frau noch mein polnischer Begleiter wussten meinen richtigen Namen. Ich selber habe ihn fast auch vergessen. Ich bin Jan Wozniak. An einem Freitagnachmittag, etwa Ende Februar oder Anfang März, verabschiedete ich mich von meinen drei Freunden und fuhr zum Bahnhof Wilenski. In gleicher Garderobe, in der ich gekommen bin, diesmal mit versteckt eingenähter Judenarmbinde. Im Bahnhof traf ich meinen Begleiter. Wieder die bissigen Katzenaugen, aber ich komme durch. Der Zug fährt ab, wir sitzen zusammen, aber getrennt. Ich habe bei mir ein kleines Kofferchen, ganz koscher, mein Begleiter, eine halb ausgefetzte Tasche, ganz Träfe. In der Tasche 60 Kennkarten, 60 Arbeits- und Geburtsurkunden. Die dazugehörigen Stempel, Klammer und Tuschetinte. Außerdem 4 Kennkarten mit Bilder und die dazu nötige Arbeits- und Geburtsurkunden. Nur zum Abliefern. Diese 4 Freunde waren noch in Sorowola und warteten auf Hilfe von Moschke Gellermann. Es waren Idel Turkeltaub, Idessa Turkeltaub und noch 2 sehr nahestehende Personen, an dessen Name ich mich nicht erinnern kann. Vielleicht waren es seine Eltern, die bei Sorowola sich noch aufhielten. Um etwa 2 Uhr früh sind wir in Minsk angekommen. Wieder ein Spalier von Gendarmen, polnischer Polizei, Geheimagenten, die sich die Augen ausgucken. Alle suchen die gleiche Ware, Judenblut. Wir kommen durch und gehen in ein Hotel. Mein Auftreten und Selbstgefühl war gut und sicher. Vielleicht Kraft der schönen Offizierstiefel und der kleinen Schmuckfeder im Hut. Wir bitten um ein Zimmer, großen Geldschein dabeilegend und bitten zugleich um 6.15 Uhr schon geweckt zu werden, weil wir um diese Zeit von einem benachbarten Gutshof, wo wir als Ökonome beschäftigt sind, mit Pferd und Kutsche abgeholt werden. Sollte die Droschke früher eintreffen, so bitte ich uns früher zu wecken. Wir wurden in ein Zimmer geführt, voll Betten, und den meisten schliefen deutsche Wehrmachtssoldaten. Wir legten uns hin, ich machte selbstverständlich kein Auge zu. Knapp 6 Uhr war ich allein aus dem Haus, schlich mich schnell zum Zaun des Ghettos und nun bin ich über den Zaun und dem Ghetto. Mit meinem polnischen Begleiter hatte ich vereinbart, um 7.15 Uhr am Zaun des Ghettos an einer vereinbarten Stelle sich zu treffen, wo ich von ihnen Empfang nehme. Sollte es aus irgendeinem Grund nicht klappen, so wird der gleiche Zeitpunkt und Treffpunkt auf den nächsten Tag verschoben und so weiter. Nach dem dritten Tag, wenn es nicht klappen sollte, ist Zeichen einer Katastrophe. Ich ging schnell mit meinem Jugendarmband bereits an meinen Ärmel, an die Adresse, wo mein Cousin Leo und andere weitere Verwandte wohnten, ließ meinen Hut, der zu Ghettobild nicht passte und sogar auffallend wirkte, und lief zurück zur verabredeten Stelle, um die Tasche in Empfang zu nehmen. Ich sah mich um, aber sah meinen Begleiter nicht. Nach 15, 20 Minuten Wartens und das Terrain durchqueren, erscheint plötzlich wie aus dem Himmel geschossen ein vor mir stehender Gestapo-Mann, den ich aus Radzin noch erkannte, Name habe ich vergessen, der auch bekannt war als Chef des Ghettos in Mirnsizets und der mich anschrie. »Hey Jude, halt, was machst du hier am Zaun?« Der Aufenthalt am Zaun war verdächtigt und verboten. Ich sah vor mir ein Tor mit Schild Dachdecker und sagte spontan, dass ich hier beim Dachdecker arbeiten soll. Mit der Bezeichnung Judensau bekam ich zwei Backpfeifen, dass ich mich beinahe umdrehte, ergriff zur Pistole und befehlte, Hände hoch. So stand ich mit gehobenen Händen, er betatschte mich von Kopf bis Fuß, Winterjacke und Jackett aufgeknöpft, jede Tasche und jedes Papierfettchen, sogar die Uhrentasche im Front der Hose, aber er vergaß die hintere Hosentasche. Und in dieser hinteren Hosentasche hatte ich meine falsche Kennkarte, Arbeits- und Geburtsurkunde auf den Namen Jan Wozniak. Er schrie mich noch einmal mit Judenschwein an und gab mir als Abschied einen Tritt im Hinteren, damit ich schneller verschwinde. In der Tat habe ich diesen Tritt wenig verspürt und bin schnellstens verschwunden. In meinen Gedanken las ich in diesem Moment eine Botschaft, die lautete, du hast eine reelle Chance zum Überleben. Es wird schwer sein, aber mache weiter, du schaffst es. Ich bin nicht abergläubisch, aber diesmal fühlte ich es so. Als ich bei meinem Cousin Leo eintraf, erzählte ich ihm alles, auch dass ich dieses Wunder wie ein Wink von oben verstehe. Daran glaubte ich ab dieser Stunde. Arische Papiere bei Juden war damals das populärste Verbrechen. Hätte er zu dieser Tasche gegriffen und meine Papiere gefunden, er hätte mich sicherlich an Ort und Stelle erschossen oder mich mitgenommen, um meine Verbindungen herauszufinden und dann erschossen. So aber bin ich wieder am Leben, sogar mit neuen Mut und Sorgen. Am nächsten Morgen war ich wieder an der vereinbarten Stelle am Zaun, allerdings einige Minuten später, weil mich ein hessischer jüdischer Polizist unterwegs fasste und zur Arbeit mitnehmen wollte. Ich flehte ihn an, aber er ließ mich nicht frei, bis ich die Gelegenheit nutzen konnte, um abzuhauen. Mit vollem Atemzug erschien ich an den Zaun, aber leider, meinen polnischen Begleiter traf ich wieder nicht. Ich geriet in innere Panik und konnte mir keinen Platz finden. Abends, als es etwas dunkel wurde, bin ich unter Todesstrafe, ohne jegliche Papiere, ohne Armband aus dem Ghetto geschlichen. Ich durchkreuzte die Straßen besonders nähe des Hotels, aber wieder vergeblich. Am nächsten Morgen, vor dem Zeitpunkt des Treffens, war ich wieder außerhalb des Ghettos, von der äußeren Seite des Zaunes, wieder ohne Resultat. Ich ahnte Böses. Etwas musste schiefgegangen sein. Ich war nur auf mich gestellt. Vorgesehen waren 4-5 Tage für meinen Aufenthalt in Mirnsizets und dann zurück mit meinem Begleiter oder über unsere erste Absteigadresse bei der Bäuerin im Dorf Pludi, etwa 15-20 Kilometer von Mirnsizets entfernt. Ich hatte aus diesem Grund nicht viel Geld und nur das Nötigste anzuziehen mitgenommen. Mein Leben war damals mit Leib und Seele an die Chevra gebunden. Meine Chevra und ich, wir haben nur zwei Möglichkeiten einkalkuliert. Entweder werde ich gefasst, falls gefoltert, hätte ich nicht viel sagen können, weil ich absichtlich früher von allen abgeschaltet wurde und nicht viel wusste. demnach bald erschossen worden wäre oder die Sache wäre geglickt. Mit einer dritten Möglichkeit hatten wir nicht gerechnet. In solchen Zeiten rechnet man nicht mit allen Eventualitäten, sonst hätte man sowas nicht unternommen. Aber gerade diese dritte Komplikation scheint eingetroffen zu sein. Als es mir nach 3 Tagen und Nächten, nach mehrmaligen Aufenthalten außerhalb des Ghettos, worauf die Todesstrafe stand, nicht gelang, Verbindung mit meinem Verbindungsmann aufzunehmen, sah ich mich in einer außerordentlich schweren Lage. Ich fühlte, wie ich den Boden unter den Füßen verliere. Und das von Minute zu Minute. Abgestiegen bin ich bei meinem Cousin Leo, der zurzeit in Toronto lebt. In der gleichen Wohnung lebten außer ihm und seiner Familie mit 2 Kindern eine zweite Cousine, Frau Blumenkopf, geboren Turteltaub, mit 2 Kindern einige Jungs aus Parchev, die ich nicht kannte. Es mussten 10, 12 Personen gewesen sein, in 1,5 größeren Zimmer. Ein zweites Zimmer gehörte der Frau Greenberg, Inhaberin der ganzen Wohnung, eine ältere Frau und Tochter und jungen Sohn. Diese Tochter hat sich später wegen einer bevorstehenden Aktion mit meinen Cousin Meyer Turteltaub abgesetzt und haben beide bei einem Bauern überlebt. Sie sind inzwischen beide in Israel verstorben. In mein Geheimnis war nur Leo zu einem Teil eingeweiht. Mit ihm zusammen versteckte ich in der Attika des Dachbodens meine falschen Papiere. Ich wusste und hatte dafür Verständnis, dass ich kein gern gesehener Gast war. Schließlich war ich eine gewisse Gefahr, aber auch ein zusätzliches Maul zum Essen und Kopf zum Schlafen. Wo alles so wenig war, zählte es damals viel. So ging ich meistens weg, bevor meine Cousinen ihre mageren Mahlzeiten einnahmen, und kehrte zurück, als ich wusste, dass es vorbei war. Ich schätzte es Leo und auch die anderen hoch ein, weil sie mich immer oder oft fragten, ob ich schon gegessen habe, was ich fast immer mit falschem Stolz bejahte. Aber bald merkte man, dass ich gelogen habe. Einige meiner Bekannten und Freunde aus Razin lebten damals im Ghetto von Mensejets und wussten einiges über mich und der Chevra. Aber nachdem sie mich im Ghetto sahen und aus meinem Gesicht lesen konnten, verloren sie Interesse und auch Respekt. Dies war schließlich keine Zeit für Sentimenten. Sieger machen Geschichte. Ich bin aber jetzt wieder auf der Verliererseite. Ich habe selbstverständlich auch mein Kind gesehen, mich damit gefreut und Vorwürfe aus der Schwägerin meiner Schwester anhören müssen. Ich erzählte nur einiges, um meine Gefühle zu beweisen bzw. zu verteidigen, aber ohne viel Erfolg. Das Kind selbst hat sich etwas gebessert, aber nicht ganz aus der Melancholie heraus.